Heute Nachmittag kommen wir zum Buch Nehemia. Ich lese aus Kapitel 2 ab Vers 1. Und es geschah im Monat Nissan, im 20. Jahr des Königs Artasasta, als Wein vor ihm war, da nahm ich den Wein und gab ihn dem König. Ich war aber nie traurig vor ihm gewesen. Und der König sprach zu mir, warum ist dein Angesicht traurig? Und doch bist du nicht krank. Es ist nichts anderes als Traurigkeit des Herzens. Da fürchtete ich mich gar sehr. Und ich sprach zu dem König, der König lebe ewiglich. Warum sollte mein Angesicht nicht traurig sein, da die Stadt, die Begräbnisstätte meiner Väter, Wüste liegt und ihre Tore vom Feuer verzehrt sind? Und der König sprach zu mir, um was bittest du denn? Da betete ich zu dem Gott des Himmels. Und ich sprach zu dem König, wenn es den König gut dünkt und wenn dein Knecht wohlgefällig vor dir ist, so bitte ich, dass du mich nach Juda sendest, zu der Stadt der Begräbnisse meiner Väter, damit ich sie wieder aufbaue. Da sprach der König zu mir, und die Königin saß neben ihm, wie lange wird deine Reise währen und wann wirst du zurückkehren? Und es gefiel dem König, mich zu senden. Und ich bestimmte ihm eine Zeit und ich sprach zu dem König, wenn es den König gut dünkt, so gebe man mir Briefe an die Landpfleger jenseits des Stromes, dass sie mich durchziehen lassen, bis ich nach Juda komme. Und einen Brief an Asaph, den Hüter des königlichen Forstes, dass ihr mir Holz gäbe, um die Tore der Burg zu welken, welche zum Haus gehört, und für die Mauer der Stadt und für das Haus, in welches ich ziehen werde. Und der König gab es mir, weil die gute Hand meines Gottes über mir war. In der Folge kommt dann Jeremia nach seiner langen Reise aus dem Iran nach Israel. Da kommt er nach Jerusalem, macht eine Inspektion der Situation und ich lese ab Vers 17 weiter. Und ich sprach zu ihnen, ihr seht das Unglück, in welchem wir sind, dass Jerusalem Wüste liegt und seine Tore mit Feuer verbrannt sind. Kommt und lasst uns die Mauer Jerusalems wieder aufbauen, dass wir nicht länger zum Hohn seien. Und ich tat ihnen kund, dass die Hand meines Gottes gütig über mir gewesen war, und auch die Worte des Königs, die er zu mir geredet hatte, da sprachen sie, wir wollen uns aufmachen und bauen. Und sie stärkten ihre Hände zum Guten. Bis dahin. Die Botschaft des Buches Nehemia kann man so umschreiben. Die ungeteilte Hingabe eines Mannes Gottes wie Nehemia, führt zum Wiederaufbau der Mauern Jerusalems und zur Erneuerung des Volkes Gottes. Das Buch macht also Mut dazu, dass ein einzelner Gläubiger durch seine Hingabe bei anderen vieles auslösen kann, was zum Aufbau und zur Stärkung des Volkes Gottes dient. Wir müssen das Buch Nehemia in die Zeitgeschichte einfügen. Es folgt ja direkt auf das Buch Esra. Also da wiederholt sich einiges. Zunächst die babylonische Gefangenschaft der Juden. Sie war möglich geworden, nachdem die Babylonier das Vorgängerweltreich in die Knie gezwungen hatten. Um 608 fand der endgültige Untergang des assyrischen Weltreiches statt, damit der Beginn der babylonischen Weltherrschaft. Die dauerte von 608 bis 538, also genau 70 Jahre, wie das Jeremia vorausgesagt hatte. Jeremia 25,11 und 29,10. In diese Zeit hinein fiel die babylonische Gefangenschaft der Juden, 605 war die erste Wegführung ins Exil, Daniel 1. 597 die zweite, Hesekiel 1. 586 die dritte, das war der Untergang Jerusalems und des ersten Tempels, 2. Chroniker 36. Es gab noch eine nachträgliche vierte Wegführung, 582, die wird in der Bibel nur in Jeremia 52, 30 erwähnt. Aber Jeremia hatte ganz klar gesagt, die Zeit Babels sollte 70 Jahre dauern. Ich möchte lesen aus Jeremia. Vers 10. Denn so spricht der Herr: Sobald 70 Jahre für Babel voll sind, werde ich mich euer annehmen und mein gutes Wort an euch erfüllen, euch an diesen Ort zurückzubringen. Denn ich weiß ja die Gedanken, die ich über euch denke, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht zum Unglück. Um euch Ausgang und Hoffnung zu gewähren. Und ihr werdet mich anrufen und hingehen und zu mir beten. Und ich werde auf euch hören. Und ihr werdet mich suchen und finden. Denn ihr werdet nach mir fragen mit eurem ganzen Herzen. Und ich werde mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Und ich werde eure Gefangenschaft wenden und euch sammeln aus allen Nationen. Und so weiter. Genau so ist es gekommen. Wir können das historisch so exakt nachvollziehen. Im Herbst 538 vor Christus wurde Babylonien erobert durch die Perser. Und da war die Gefangenschaft vorbei. Darum, nächster Punkt auf dem Blatt. 538, König Kores. Kyros gibt den Juden die Erlaubnis, in ihre Heimat zurückzukehren. Allerdings von da an war das Land der Juden eine persische oder Teil einer persischen Provinz. Im Herbst 537 wurde dann der Altar auf dem Tempelberg aufgerichtet, Esra 3,3. Im folgenden Jahr, im Frühjahr, wurde der Grund des zweiten Tempels gelegt, Esra 3, 8 und 10. Es kam aber im Jahr 522, Esra 4, 23, zu einem Baustopp. Das haben wir alles letztes Mal in Verbindung mit dem Buch Esra gesehen. 520 setzt dann die Prophetentätigkeit von Haggai und Zacharia ein. Sie machen dem Volk Mut, trotz dem Baustopp wieder am Tempel zu bauen. Und nachträglich bekommen sie von Persien auch die offizielle Genehmigung dafür. Esra 6. So dass dann 516 der Tempel wirklich vollendet wurde. Esra 6, 14 bis 15. Dann kommt ja ein zeitlicher Unterbruch im Buch Esra. Jahrzehnte liegen zwischen Kapitel 6 und 7. Es ist die Zeit des Buches Esther. Und nach diesem Unterbruch 457 vor Christus kehrt der Priester Esra aus der Zerstreuung, aus dem Exil zurück, Esra 7, und er beginnt die Bibel zu lehren, die Tora zu lehren in Israel. Das war also Esra 7 und folgende. Jetzt kommen wir zum Buch Nehemia. Um 445 haben wir die Rückkehr Nehemias. Und der Bau der Stadtmauern von Jerusalem. Das ist Nehemia 2 und folgende. Die Datierung ist hier genau angegeben. 2 Vers 1 im Monat Nisan im 20. Jahr des Königs Artaxerxes oder Artaxerxes. Das 20. Jahr entspricht in unserem Kalender 445 vor Christus. Nisan, der jüdische Monat, fällt auf Mitte März bis Mitte April, also März, April 445 vor Christus. Esra kehrt zurück und sehen wir, Jerusalem wurde als Stadt nicht wieder aufgebaut. Der Tempel stand, zwar wieder, aber die Stadt noch nicht. Und das wird nun im Buch Nehemia gezeigt. Das Buch Esra zeigt also den Wiederaufbau des Tempels und das Buch Nehemia den Wiederaufbau der Stadt Jerusalem. Und dadurch konnte der Tempel geschützt werden vor Feinden, auch vor heidnischer Verunreinigung. Die Mauern Jerusalems sind die Garantie, dass die Heiligkeit des Tempels erhalten werden kann. Von 445 bis 432 dauert Nehemias erster Aufenthalt in Jerusalem. Das wird so angegeben in Nehemia 5, 14, 13, 6 kann man das so berechnen. Noch vor dem Jahr 423 vor Christus kehrt Nehemia nochmals nach Jerusalem zurück. Nehemia 13, 6 bis 7. Vor 423, denn er kam immer noch zur Zeit des Königs Artaxerxes, aber der regierte bis 423. Darum muss also noch vor diesem Endpunkt gewesen sein. Um 400 vor Christus ungefähr war Malachi, der letzte Schriftprophet des Alten Testaments, tätig. Er rief nochmals zur Umkehr auf und kündigte zum Schluss noch einmal das Kommen des Messias und seines Vorläufers an. Kapitel 3,1 und die letzten Verse des Buches. Ich habe im Folgenden noch eine vollständige Chronologie gegeben über die persischen Könige, die in den Büchern Esra und Nehemia vorkommen. Also der erste war Kores, Kyros, 560 bis 529. Dann folgte Ahasveros, der auch in der Geschichte Kambyses heißt, 529 bis 521. Das ist der Ahasveros in Esra 4,6. Dann kommt ein Artasaster, in der Geschichte bekannt als Pseudos Merdis. Der hatte illegal die Macht im Iran an sich gerissen. Er regierte aber nur ein paar Monate im Jahr 521 vor Christus. Er wird erwähnt in Esra 4,7. Dann kommt Darius, Hystaspis, 522 bis 486. Das ist der Darius von Esra 6, der den Juden nochmals erlaubt, ihr dürft wirklich den Tempel bauen. Das ist offiziell vom Iran genehmigt. So nebenbei gesagt, haben viele persische Könige sich sehr, sehr positiv gegenüber den Juden und dem Tempel verhalten. Das sollten die Iraner heute wieder mal überdenken, wie ihre Vorfahren gehandelt haben und wie es dann den Persern gut gegangen ist. Erst als dann noch später unter den letzten Perserkönigen schlimme Judenverfolgungen durchgeführt wurden, brach das Perserreich zusammen. Ich werde segnen, die dich segnen, sagte Gott zu Abraham, 1. Mose 12, und ich werde verfluchen, die dich verfluchen. Das hat sich durch die ganze Geschichte hindurch als wahr erwiesen. Nun, auf Darius folgt Ahasveros, das ist in der Geschichte Xerxes der Erste, 486 bis 465. Das ist der Mann von Esther. Und auf ihn folgte Artasaster, und zwar der Artasaster aus dem Buch Nehemia. In der Geschichte wird er genannt Artaxerxes, der erste Longimanus, 465 bis 423 vor Christus. Und so kommen wir also mit dem Buch Nehemia in die letzten Jahre des Alten Testaments. Wer ist der Autor des Buches Nehemia? Ich habe schon letztes Mal erklärt, Esra und Nehemia bildeten ursprünglich in der hebräischen Bibel ein Buch. Das sieht man auch aus der griechischen Übersetzung, der Septuaginta, römisch 70 geschrieben, und aus dem hebräischen offiziellen Text, der sogenannte masoretische Text, der in der Verszählung beide Bücher zusammenfasst. Der Autor des Buches Nehemia ist Nehemia selbst. Das geht auch aus all diesen vielen Ich-Berichten hervor. Schauen wir nur mal Nehemia 1,1. Geschichte Nehemias des Sohnes Hakalias. Und es geschah im Monat Kislev des 20. Jahres, als ich in der Burg Susan war, da kam Hanani, einer von meinen Brüdern, er und einige Männer aus Juda. Und ich fragte sie nach den Juden, den Entronnenen, die von der Gefangenschaft übrig geblieben waren, und nach Jerusalem. Und sie sprachen zu mir, die Übriggebliebenen, die von der Gefangenschaft dort in der Landschaft übrig geblieben sind, sind in großem Unglück und in Schmach. Und die Mauern von Jerusalem, ist niedergerissen und seine Tore sind mit Feuer verbrannt. Und es geschah, als ich diese Worte hörte, setzte ich mich hin und weinte und trug Leid tagelang. Und ich fastete und betete vor dem Gott des Himmels und sprach. Und dann kommt ein langes Gebet, hier wiedergegeben von Nehemia. Er spricht hier also in der Ich-Form. Er ist der Schreiber dieses Buches. Also um das Ganze plastisch darzustellen, Zehntausende von Juden sind ja zurückgekehrt, gemäß dem Buch Esra. Es waren über 40.000 Männer, nimmt man die Frauen und Kinder dazu, war das eine Rückkehr von vielleicht 200.000 Juden ins Land der Väter. Aber Nehemia blieb immer noch in der Zerstreuung im Iran, in Persien. Und man kann ihn vielleicht vergleichen mit einem amerikanischen Juden, ja? Der Staat Israel steht seit 1948 wieder, aber es sind lange nicht alle zurückgekehrt. Und es gibt amerikanische Juden, die sind ganz hoch in der Regierung drin und die haben ein Herz für den Staat Israel. Und das war so mit Nehemia. Er war ein hoher Beamter, Mundschenk des Königs. Das war eine der höchsten Positionen, die möglich waren. Der Mundschenk hatte ja die Aufgabe, die Nahrung des Königs zu prüfen, ob sie vergiftet war. Und wenn er dann tot zusammenfiel, dann wusste der König, dass er das nicht essen sollte. Ja, es gab damals schon Attentate. Und so konnte ein Mundschenk nur jemand sein, der wirklich das tiefste und höchste Vertrauen des Königs genoss. Ist ja klar. Aber noch etwas Wichtiges. Nehemia war zwar dort als hoher Politiker, kann man sagen, in der Regierung des Irans tätig, aber sein Herz brannte für Jerusalem, die Stadt Gottes. Und als dann eben Juden aus dem Land Israel in die Diaspora auf Besuch kamen, in den Iran, und ihm erzählten, es geht ganz schlecht, Jerusalem ist immer noch kaputt. In all den Jahren, jetzt schon gegen 100 Jahre, ist Jerusalem immer noch nicht aufgebaut. Und Nehemia hört das und das treibt ihn ins Gebet. Er ist ein Mann des Gebets. Und jetzt verstehen wir, er machte seine Arbeit weiter und er war traurig dann vor dem König. Und das war sehr gefährlich. Es gab nämlich ein persisches Gesetz, das sagte, man durfte vor dem König nur fröhlich dreinschauen. Und wer traurig dreinschaute, dem konnte das das Leben kosten. Jetzt versteht man auch, warum er so erschrocken war. Als der König gefragt hatte, warum ist dein Angesicht traurig? Warum war das bei Todesstrafe verboten, traurig auszusehen? Weil das ein Hinweis sein könnte, dass der Betreffende eine Verschwörung geplant hatte. Ein Attentat auf den König. Darum, also die Sicherheitsmaßnahme, niemand durfte traurig reinschauen. Aber Nehemia sagt dann sofort, was ihn bewegt. Es ist Jerusalem, die Stadt Gottes. Und schön ist dieses Stoßgebet. Der steht vor dem König und der König fragt dann, was bittest du? Der kann nicht in sein Kämmerchen gehen und schließen und beten, was das Übliche ist, ja? Für das persönliche Gebet nach der Bergpredigt, Matthäus 6. Er sagt, wir sollen das nicht demonstrativ in der Öffentlichkeit machen, unser persönliches Gebet. Aber jetzt steht er vor dem König, und was bittest du denn? Und da sehen wir, was ein ganz natürliches Stoßgebet ist. Nehemia betet auch den Tag durch. Da betete ich zu dem Gott des Himmels, Vers 5, Vers 4. Und ich sprach zu dem König. Das hat der König nicht gesehen. Das ist eine tägliche, ständige Online-Verbindung. Also, wer ADSL hat, der weiß, was das ist. Man ist immer online. Die Verbindung zum Herrn ist immer da. Und jeden Moment ist es möglich, dass Nehemia wieder ein Stoßgebet von sich geben kann. Und Gott führt diesen persischen Weltherrscher, dass er positiv ist. Nehemia nicht tötet, sondern ihm sogar sagt, ja gut, wenn du denkst, so lange brauchst du, um in der Provinz, da in Juda, die Stadt aufzubauen, du darfst gehen. Der bekommt also außerordentlicher Urlaub, obwohl er einer der hohen Minister des persischen Weltreiches, das ja von Indien bis nach Afrika reichte, war. So, das gibt so plastisch die Situation wieder. Zum Aufbau des Buches Nehemia. Die Kapitel 1 bis 7 bilden den ersten Teil Römisch 1. Es geht hier um das Jahr 445 vor Christus. Kapitel 1, Nachricht aus Jerusalem und Nehemias Gebet. Nächster Teil, Nehemia geht nach Jerusalem. Kapitel 2. Er motiviert dort die Juden zum Bau Jerusalems. Nächster Teil, der Mauerbau, Kapitel 3. Dann Behinderung durch die Feinde von außen, Kapitel 4. Das Gleiche wiederholt sich. Beim Tempelbau im Buch Esra hatten wir schon Widerstand der Feinde der Juden. Und wenn es zum Stadtbau kommt, wiederum neuer Widerstand. Nächster Punkt, Vollendung der Stadtmauern nach 52 Tagen, Kapitel 6. Und schließlich Verwaltung der Tore und Volkszählung, Kapitel 7. Es folgt der zweite große Teil, Römisch 2. Den man groß überschreiben kann mit Erneuerung des Volkes Gottes, Kapitel 8 bis 13. Das umfasst die Zeit von 445 bis spätestens 423 vor Christus. Dieser zweite Teil besteht aus folgenden Unterteilen: Vorlesen des Gesetzes und Fest der Laubhütten, Kapitel 8, gemeinsames Bußgebet, Kapitel 9, ein fester Bund mit Gott, Kapitel 10, Einwohnerliste Jerusalem und Juda, Kapitel 11, Priester- und Levitenverzeichnis, Einweihung der Stadtmauern, Kapitel 12, und schließlich Absonderung vom Bösen, Kapitel 13. Bei seinem zweiten Besuch räumt Nehemia mit Missständen unter dem Volk Gottes radikal auf. Nun haben wir also im Buch Nehemia ganz besonders Jerusalem mit seinen Mauern vor uns. Das sollten wir im Licht des Neuen Testamentes sehen. Jerusalem weist hin auf das neue Jerusalem im Neuen Testament, in der Offenbarung. In Offenbarung 3, 12, 21, 22 wird gesprochen über das neue Jerusalem. Und diese Stadt wird genannt, in Offenbarung 21, 9 bis 10, die Braut, die Frau des Lammes. Wer ist die Braut Christi im Neuen Testament? Die Gemeinde. Vergleiche Epheser 5, letzter Abschnitt, und 2. Korinther 11, 1 und folgende. Das ist die Gemeinde, die wahre Kirche. In der Offenbarung gibt es einen Gegensatz. Babylon, die Große. Offenbarung 17, 5. Und diese Stadt wird auch als eine Frau gesehen. Sie ist die große Hure. Offenbarung 17, 1. Das ist der große Gegensatz. Das neue Jerusalem, Babylon die Große, die Braut, die Frau des Lammes, im Gegensatz die große Hure. Wenn das neue Jerusalem die wahre Kirche ist, dann ist die große Hure die falsche Kirche. Nun, von dem neuen Jerusalem wird eine symbolische Beschreibung gegeben in Kapitel 21. Es ist also eine symbolische Beschreibung der Gemeinde. Aber schauen wir mal diese Anspielungen aufs Buch Nehemia. Offenbarung 21, 12. Da heißt es von dieser Stadt: Und sie hatte eine große und hohe Mauer und hatte 12 Tore, und an den Toren und sie hatte 12 Tore und an den Toren 12 Engel und Namen darauf geschrieben, welche die 12 Stämme der Söhne Israels sind. Nach Osten 3 Tore, nach Norden 3 Tore und nach Süden 3 Tore und nach Westen 3 Tore. Also hier werden die Mauern und die Tore des neuen Jerusalems so herausgehoben. Und genau in Nehemia geht es um die Stadtmauer und um die Tore. Im Ganzen werden 12 Tore erwähnt im Buch Nehemia. Da finden wir diesen Bezug. Das irdische Jerusalem, das himmlische Jerusalem. Und beziehungsweise das neue Jerusalem. Dann wird auch die Verwaltung der Tore erwähnt, Offenbarung 21, 25. Und ihre Tore sollen bei Tag nicht geschlossen werden. Denn Nacht wird dort nicht sein. Vers 27. Und nicht wird in sie eingehen irgendetwas Gemeines und was Gräuel und Lüge tut, sondern nur die geschrieben sind in dem Buch des Lebens des Lammes. Also es wird hier betont, das neue Jerusalem mit seinen Toren ist eine klare Abgrenzung gegen das, was böse ist, gegen das, was Sünde ist. In Nehemia geht es eben darum, der Tempel in Jerusalem soll durch die Stadtmauern und durch die Flügeltüren der Tore geschützt und gesichert werden gegen Feinde, gegen das Böse, gegen die Verunreinigung. Also, so können wir das Buch Nehemia im Licht des Neuen Testamentes betrachten. Gehen wir auf einige Besonderheiten im Buch Nehemia ein. Zunächst einmal sein Name. Nehemia heißt Trost des Ewigen. Es beginnt mit Leuten, die ganz erschüttert und traurig nach Persien kommen und erzählen, wie schlecht es steht in Judäa, in Jerusalem. Nehemia ist zutiefst traurig. Aber dieser Mann ist eben ein Mann des Gebets und erfährt Gottes Hilfe durch das Gebet und damit eben Gottes Trost. Trost des Ewigen. Zuerst für sich hat er es erfahren und er hat anderen diesen Trost weitergegeben, hat sie motiviert. Darum, das Schlüsselwort für Nehemia ist 2, Vers 17b. Kommt und lasst uns die Mauern Jerusalems wieder aufbauen. Ein Mann der Motivation, des Trostes, der Ermutigung. Nehemjahu, Nehemja, Trost des Ewigen. Er war ein Mann des Gebets. Ich habe hier alle Stellen aufgeführt, wo gebetet wird in diesem Buch. Nehemia betet dauernd. Nehemia 1, 5 bis 11. Das war die Antwort von Nehemia auf die traurige Nachricht. Das treibt ihn ins Gebet. 2, Vers 4 haben wir schon gesehen, vor dem König Stoßgebet. Schauen wir mal 4, Vers 4 an. Da geht es um die Feinde, die wach werden, weil Jerusalem gebaut wird. Sie spotten, Vers 3. Und Tobia, der Ammoniter, stand neben ihm und sprach: Was sie auch bauen, wenn ein Fuchs hinaufstiege, so würde er ihre steinerne Mauer auseinanderreißen. Höre unser Gott, denn wir sind zur Verachtung geworden. Bis und mit 5. Wie reagiert Nehemia auf Spott durch Gebet? Dann 5, Vers 19. Es hat schwierige Situationen gegeben innerhalb des Volkes Gottes. Und Nehemia hat hier auch in sozialen Problemen Klärung geschaffen. Und dann Vers 19. Auch wieder so ein kurzes Stoßgebet. Gedenke mir, mein Gott, zum Guten, alles, was ich für dieses Volk getan habe. 6, Vers 9. Ein ganz kurzes Gebet am Schluss des Verses. Und nun, stärke meine Hände. Fertig. Wenige Worte, braucht kein langes Gebet zu sein. Und so in den weiteren Stellen finden wir Nehemia auch 6, Vers 14, 13, Vers 14, 22, 29, 31. Alles im letzten Kapitel. Und ich habe dann speziell aus dieser Liste zusammengestellt das Phänomen des Stoßgebets. All diese Stellen hier sind ganz kurze Gebete Nehemias. Das ist also keine neue Erfindung, das Stoßgebet. Das ist wirklich biblisch verankert. Diese Online-Verbindung durch den Tag hindurch. Wir haben nicht einfach feste Gebetszeiten und dann ist das erledigt, sondern eine Beziehung durch den Alltag hindurch in all dem, was uns unerwartet trifft und begegnet. Es gibt aber noch neben den Gebeten Nehemias noch mehr Gebete. Nehemia 8, Vers 6 und dann Kapitel 9, Verse 5 bis 37. Das ist ein langes Gebet, und zwar ein Bußgebet, wo das ganze Volk vor Gott eine Erneuerung, eine geistliche Erneuerung durchmacht. Ein typischer Ausdruck im Buch Nehemia, wir haben ihn bereits gefunden in Kapitel 2, die gute Hand Gottes. Wiederholt spricht er davon. Nehemia 1, Vers 10, 2, Vers 8 und Vers 18. Also, die Hand Gottes, das ist Gottes Allmacht, die schützend über den Seinen und den Seinen steht und den Seinen zur Verfügung steht. Dieses Wort, dieser Ausdruck wird schon einige Male verwendet im Buch Esra. Ist bereits dort ein typischer Ausdruck. In Esra 7 dreimal und in Kapitel 8 dreimal. Also es könnte sein, dass Nehemia diesen Ausdruck von Esra übernommen hatte. Für Esra war das schon ein großes Erlebnis, wie Gott ihn geführt hatte. Die gute Hand Gottes war über ihm. Darum hat er wieder die großen Politiker des Irans so geführt, dass es zugunsten der Juden kam. Eine ganz wichtige Sache im Buch Nehemia ist Kapitel 2, Vers 1. Diese Datierung Nissan, März, April, 20. Jahr der Regierung von Artaxerxes, 445 vor Christus. Denn das ist heilsgeschichtlich ein ganz entscheidender Punkt. Das ist der Startpunkt der 69 Jahrwochen Daniels. Daniel hatte in der Gefangenschaft in Babylon geweissagt. Und aufgeschrieben, vom Aufgehen des Wortes, Jerusalem wieder aufzubauen, wiederherzustellen und zu bauen, bis auf den Messias, den Fürsten, sind 67 Jahrwochen. Also, Nehemia hat erlebt, wie der König Artaxerxes die Erlaubnis gab, zum Wiederaufbau Jerusalems. Und er hat ihm spezielle Empfehlungsbriefe herausgegeben, nach Nehemia 2. Das war der Moment, das Ausgehen des Wortes, um Jerusalem wieder aufzubauen. Der Endpunkt ist dann eben der Messias, bis auf den Messias, den Fürsten. Die 69 Jahrwochen sind also Maßeinheiten von 7 Jahren. Eine Jahrwoche dauert 7 Jahre. So wie eine normale Woche 7 Tage geht, eine Jahrwoche eine Periode von 7 Jahren. Der jüdische Kalender ist ein lunisolarer Kalender, also ein Mond-Sonnenjahr. Das Mondjahr dauert 354 Tage. Das Sonnenjahr ungefähr 365, ja? Und wenn man das mittelt, kommt man auf 360. Und so sind auch diese prophetischen Jahre, sind lunisolare Jahre. Auch in der Offenbarung wird mit prophetischen Jahren so gerechnet. Offenbarung 11. Wir können also diese 69 Jahrwochen umrechnen in Tage. 69 mal 7 mal 360 Tage, das sind 173.880 Tage. Nun, Jesus Christus ist nach den Evangelien im Passamonat Nissan, März, April, im Jahr 32 als Fürst am Palmsonntag nach Jerusalem eingeritten. Nur einmal ist er so als Fürst aufgetreten, bis auf den Messias, den Fürsten. Und zwischen März, April 445 vor Christus bis März, April 32 nach Christus kann man die 173.880 Tage schön einfügen. Aber einer hat das noch ein bisschen genauer tun wollen, das war Sir Robert Anderson. Das war übrigens der Chef von Scotland Yard. Er war ein bekehrter Christ, gehörte zu den sogenannten offenen Brüdern in England. Und er hat das in Zusammenarbeit mit Astronomen des Königlichen Observatoriums in Greenwich, hat er das genau ermittelt. Und so kommt er für den Palmsonntag im Jahr 32 auf den 6. April. Und für, wenn man das zurückrechnet, 173.880 Tage, kommt man auf den 14. März 445 vor Christus. Und das würde genau dem 1. übrigens entsprechen, dem 1. Nissan. Nur, in Nehemia wird nur der Monat genannt, nicht der Tag. Aber nur um zu zeigen, wie schön man das effektiv einfügen kann. Der 6. April, den kann man gut ermitteln und dann aus den Evangelien, weil dort der Tag wirklich errechenbar ist, und rechnet man zurück, 14. März, das passt wunderbar. Er hat darüber ein Buch geschrieben, The Coming Prince, in vielen Auflagen seit dem 19. Jahrhundert immer wieder herausgekommen ist. Ein ganz tolles Buch. Ja, da hat er also deutlich gemacht, Sir Robert Anderson, wie sich diese Prophezeiung eindrücklich in Jesus Christus erfüllt hatte. Es stellt sich die Frage, warum hat eigentlich das Buch Daniel diese ganze Periode aufgeteilt in 7 und 62 Jahrwochen? Nun, Daniel 9,25 erklärt, Jerusalem wird wieder aufgebaut werden in Drangsal der Zeiten. Diese schwierige Zeit finden wir im Buch Nehemia. Aber die Stadt wurde wirklich wieder aufgebaut in Nehemia. Zuerst die Stadtmauern in 52 Tagen und dann hat man begonnen, auch die Häuser wieder aufzubauen. Häuser gab es praktisch keine da. Sehen wir das in Nehemia 7, Vers 4. Die Stadt aber war geräumig und groß und das Volk darin spärlich und keine Häuser waren gebaut. Also das Stadtgebiet war groß, geräumig, aber das war nicht wieder aufgebaut worden. Obwohl schon im Jahr 538 hatte Kores nicht nur die Erlaubnis gegeben, der Tempel darf gebaut werden, er hat ja auch gesagt, die Stadt. Beides. Aber man hat in der folgenden Zeit, fast 100 Jahre, Jerusalem trotzdem nicht aufgebaut. Nun, diese Zeit 7 Jahrwochen und 62. Die erste Periode sind also 7 mal 7 Jahre, 49 Jahre. Innerhalb dieser Periode soll Jerusalem wieder perfekt dastehen. Wir sehen, die Zahl 7, die Zahl der Vollkommenheit, ist sowohl symbolisch als auch wörtlich. Hier merken wir, Symbolik braucht das Wörtliche nicht auszuschließen. Geht auch beides miteinander. Symbolisch und wörtlich. Nun, war ja die Frage, von welchem Zeitpunkt an sollen wir rechnen? Von Kores oder von Nehemia? Ja gut, wie kann man das ganz genau ermitteln? Ja, wenn dann einmal der Messias gekommen sein wird, dann kann man von diesem Zeitpunkt zurückrechnen, und wenn es auf Nehemia geht, dann ist es, war es Nehemia. Wenn es zurückgeht auf die Zeit von Esra 1, dann war es eben dies. Aber Gott hat so die Möglichkeit gegeben, schon nach 49 Jahren zu sehen, wo müssen wir rechnen. Also, Kores hatte gesagt, ihr dürft die Stadt bauen. 538, warten wir mal 49 Jahre, wurde nicht gebaut. Wir müssen nicht von da an rechnen. Und dann kam der Erlass von Artaxerxes, Nehemia 2, 49 Jahre, Jerusalem steht perfekt da. Ah, das ist der Punkt. Von da an müssen wir rechnen. Und das wurde auch tatsächlich gerechnet. Und zwar finden wir Zeugnisse aus der alten Welt, sowohl bei Josephus Flavius und auch bei Tacitus, diesem römischen Schriftsteller, der sehr antichristlich und antijüdisch war, finden wir den Hinweis, dass die Juden damals, nach unserer Rechnung, erstes Jahrhundert nach Christus, mit dem Kommen eines geweissagten Fürsten, einer Erlöserfigur, rechneten. Das zeigt also, dass man das in der alten Welt wirklich berechnet hat. Und das erklärt nun, warum gerade um die Zeitenwende vor 2000 Jahren im Land der Juden eine derart erhitzte Messias- und Endzeitstimmung da war. Weil man gerechnet hatte. Man wusste, das ist jetzt die Zeit, wo der Messias kommt. Und jetzt versteht man auch, warum hat es diese Gemeinschaft in Qumran gegeben. Die haben sich im 2. Jahrhundert vor Christus haben die sich in die Wüste zurückgezogen, und zwar gemäß Jesaja 40. Stimme eines Rufenden in der Wüste. Machet gerade den Weg des Herrn. Die gingen in die Wüste und warteten jetzt auf das Kommen des Messias, der dann in der Wüste in Erscheinung treten sollte. Ja, ist dann gekommen. Johannes der Täufer hat gepredigt in der Wüste, 6 Kilometer oder etwa 10 Kilometer von Qumran, grob gesagt, am Jordan. Und dann ist Jesus Christus gekommen und hat sich dort in der Wüste von ihm taufen lassen. Und dann hat er begonnen, als Messias-Prediger herumzureisen. Also die Sache war wirklich eine errechnete und klare Sache. Aber das zeigt uns nun, wie wichtig das Buch Nehemia ist, denn hier haben wir den Startpunkt für die Berechnung des Kommens des Messias. Ich habe heute Morgen von Lessing gesprochen. Ringparabel. Aufklärische Toleranz heißt, wir sind tolerant gegen alle Meinungen, weil ja sowieso niemand wissen kann, welche richtig ist. Als wir in der Schule Nathan der Weise lesen mussten, da haben wir natürlich über diese Dinge diskutiert. Und dann habe ich den Deutschlehrer die messianische Prophetie als Argument gebracht. Ja, wir können begründen, warum die Bibel Gottes Wort ist. Über 300 Prophezeiungen haben sich in Jesus Christus erfüllt. Ich hatte damals schon mit 14, hatte ich das Buch von John Meldau gelesen, der Messias in beiden Testamenten. Dort bringt er die schöne Berechnung der Jahrwochen und viele andere Prophezeiungen. Das hat mich so motiviert damals. Und dann habe ich das gebracht. Der arme Deutschlehrer war am Ende. Ja, die Deutschstunde hörte so, ich sehe ihn noch heute vor mir. So, dann war die Stunde vorbei. Und dann sagte mein jüdischer Freund, seine Mutter ging mit Rabbin in die Schule übrigens, aber völlig unreligiös und so weiter, sagte mir, 1-0 für Liebi. Ja gut, aber das Tor war nicht, weil ich so gut Fußball spielen kann, sondern ich habe einfach das genommen, was biblische Argumente sind für den Glauben. Und da können wir tatsächlich argumentieren und sagen, wir wissen, warum wir Christen sind. Das war nicht ein Sprung ins Dunkle. Und wir müssen nicht denken, ja, wir haben Argumente, und gerade in der Zeit des Rationalismus, das habe ich heute Morgen nicht erwähnt, gab es einen Philosophen und Mathematiker, Blaise Pascal. Und er hat ja eine Bekehrung erlebt und war ganz überwältigt von diesem Erlebnis. Darum hat er dann ein kleines Zettelchen geschrieben und hat darauf geschrieben, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, nicht der Gott der Philosophen. Ja, der Gott der Philosophen, das war dieser deistische Gott, hat am Anfang hat er alles geschaffen, dann kein Kontakt mehr mit uns Menschen. Der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, nicht der Gott der Philosophen. Das hat er in seinen Kleidern eingenäht, diesen Zettel. Und dieser Blaise Pascal hat ein Büchlein geschrieben, so als Notizbuch, Pensée, Gedanken. Und darin gibt es eine ganze Reihe Kapitel. Das sollte später einmal ein Buch werden, wo er quasi evangelistisch erklären wollte, warum der christliche Glaube wirklich der richtige Glaube ist. In einer Zeit der Auseinandersetzung. Und da gibt es ein Kapitel über das Argument der biblischen Prophetie. Und er erwähnte Daniel 9, die Jahrwochen. War noch nicht so präzise in der Berechnung, wie dann später der Kriminologenchef Sir Robert Anderson, aber das reichte, um zu argumentieren. Er hat so argumentiert. Und diese Argumente muss man kennen, die sollte man auswendig lernen, damit man in der Diskussion Blatt Papier nehmen kann, kann man zeichnen, da Nehemia 445 vor Christus, hier Palmsonntag 32 nach Christus und dazwischen 173.880 Tage. Wir müssen diese Argumente bringen. Und so können wir wirklich sagen, ja, das gibt es in keiner Religion. Warum haben die Moslems nicht so etwas? Warum haben die Hindus nicht so etwas? Sondern immer Verstand abschalten und so hinsitzen. Und warum haben die keine Argumente für den Glauben? Ja, eben hier in diesem Buch spricht der Gott, der über Raum und Zeit steht. Und darum kann er die Zukunft so perfekt voraussagen. Man braucht übrigens das auch, wenn man mit orthodoxen Juden spricht. Ja, da muss man auch sofort die Rechnung machen können. Und da kann man erklären, und was hat Moshe ben Maimon dazu gesagt? Das ist der große Rabbi im Judentum. 12. Jahrhundert nach Christus. Wenn man irgendwelche Meinungsunterschiede hat, und dann kann man sagen, Moshe ben Maimon hat gesagt, dann ist die Diskussion am Ende. Und das, obwohl, wenn drei Juden in einem Raum beieinander sind und diskutieren, gibt es vier Meinungen. Ja? Aber da muss man Moshe ben Maimon zitieren, und dann wird die Sache schon ein bisschen klarer. Moshe ben Maimon schreibt in seinem Brief, Igeret HaTeman, Brief an die jemenitischen Juden, Daniel hat uns die Wissenschaft der Zahlen kundgetan. Also die Wissenschaft der Endzeit. Aber weil uns diese Zahlen verdunkelt sind, haben die Weisen, das sind die großen Rabbiner früher, den Rat gegeben, man soll diese Zahlen nicht nachrechnen. Weil man sonst den Einfachen im Volk keinen Anstoß gibt, wenn man feststellt, dass diese Zeiten abgelaufen sind und der Messias nicht gekommen ist. Und dann kann man ihnen zeigen, schaut, die Zeiten sind abgelaufen und der Messias ist gekommen. Ganz einfach, die Bibel ist Gottes Wort, kann er nicht sagen, die Zeiten sind abgelaufen und der Messias ist nicht gekommen. Die Zeiten sind abgelaufen und der Messias ist gekommen. Also man muss das wirklich zur Hand haben, aber das kann man nicht, indem man es einmal hört, sondern man muss das wirklich, wie eine Prüfung, in der Schule haben wir ja auch die Sachen auswendig gelernt und dann konnten wir es. Und mit dem Unterschied, man muss es zweimal auswendig lernen, dann kann man es nicht nur für die Prüfung, sondern nachher auch noch. So, jetzt gehen wir noch zu einer Besonderheit im Buch Nehemia. Das Bauprojekt wird in Kapitel 2,8 umschrieben. Es gibt drei Projekte. Und einen Brief an Asaf, den Hüter des königlichen Forstes, dass er mir Holz gebe, um die Tore der Burg zu bälken. Die Tore der Burg, welche zum Haus gehört. Und für die Mauer der Stadt und für das Haus, in welches ich ziehen werde. Drei Dinge. Die Burg, die zum Haus. Und da muss man wissen, Hebräisch, das normale, das häufigste Wort für Tempel ist Bayit, Haus. Also der erste Tempel heißt Bayit Rishon, das erste Haus. Bayit Sheni, das zweite Tempel, das zweite Haus. Und der künftige Tempel ist Bayit Shlishi, das dritte Haus. Und hier die Burg, die zum Haus gehört. Die Burg, die zum Tempelhaus gehört. Und man hat eigentlich erst vor ein paar Jahren wieder herausgefunden, was das genau ist. Und zwar hat Lane Rittmeier, der leitende Architektarchäologe bei den Ausgrabungen am Tempelberg, zusammen mit Benjamin Mazar, das war von der israelischen Altertumsbehörde der führende Archäologe bei diesen Ausgrabungen nach dem Sechstagekrieg, die haben da darüber diskutiert und haben gesucht, was ist da gemeint mit die Burg, die Bira, die zum Haus gehört. Und da haben sie schließlich auch festgestellt, dass schon David in 1. Chroniker, wenn er spricht über den Tempelbezirk, am Schluss von 1. Chroniker, nennt er den Tempelbezirk Bira, die Burg. Und so haben sie letztlich, ist das deutlich geworden, das muss offensichtlich das 500 Ellen Quadrat sein, das ummauerte Quadrat des salomonischen Tempelplatzes. Und später hat dann Lane Rittmeier das auch archäologisch ganz genau wieder finden können auf dem Tempelberg. Wir wissen also ganz genau, wo dieses Quadrat von 500 mal 500 Ellen auf dem Tempelberg gestanden hat. Das ist die Bira, die zum Tempelhaus gehört. Und das sollte Nehemia bauen. Das eigentliche Tempelhaus, der Altar, das war schon in Esra gebaut worden. Aber jetzt kommt dieses 500 Ellen Quadrat, das mit schützenden Burgmauern den Tempel bewahren sollte. Und dann kommt dazu die Stadtmauer überhaupt. Ganz Jerusalem. Wir werden noch sehen, die Nordmauer des 500 Ellen Quadrates und die Ostmauer waren gleichzeitig Stadtmauern. Und dann die Südmauer und die Westmauer des 500 Ellen Quadrates, das war vollständig innerhalb der Stadtmauern drin enthalten. Das war das zweite Projekt und das dritte war ein Haus für Nehemia, den neuen Landpfleger von Judäa. Also politisch war er der oberste Beamte des halbautonomen Judenstaates. Ja, und jetzt in Nehemia 3 etwas ganz Besonderes. Ein Rundgang um die Stadtmauern von Jerusalem. Dabei werden 10 Tore namentlich erwähnt. Also Kapitel 3 gibt eine schöne Beschreibung davon, wie die Stadtmauern und die Tore unter Nehemia gebaut wurden. Und wenn man das Kapitel durchgeht, findet man, die Beschreibung beginnt im Norden, mit dem Schaftor im Norden, geht dann nach Westen hinüber, nach Süden runter, dann zum Osten und trifft am Schluss wieder die Nordmauer. Also Nehemia 3 gibt eine vollständige Beschreibung gewissermaßen von einem Rundgang um Jerusalem herum in der nehemianischen Zeit. Schauen wir das Tor, das Schaftor, Kapitel 3, Vers 1. Und Eliaschib, der Hohepriester, und seine Brüder, die Priester, machten sich auf und bauten das Schaftor. Dann Vers 3 kommt das Fischtor und so weiter und so fort. Und wir kommen schließlich in Kapitel 3, Vers 31 zum Tor Mifkat und in Vers 32 und zwischen dem Obergemach der Ecke und dem Schaftor besserten die Goldschmiede und die Krämer aus. Ja, der Kreis schließt sich. Da kommen wir wieder zum Schaftor. Nun, dieses Kapitel 3 ist ein besonderes Kapitel und darum möchte ich dann unter dem nächsten Thema, die 10 Tore Jerusalems, Kapitel 3 etwas genauer mit der Lupe und ins Studium nehmen. Aber bevor wir soweit sind, noch eine letzte Besonderheit aus dem Buch Nehemia. Die Kapitel 8 bis 9 beschreiben die Reformation und den Neuaufbruch der Juden durch eine Rückkehr zur Bibel. Wir sehen, es braucht nicht einmal eine Reformation und dann ist es gelaufen, sondern es war ja schon eine Reformation, als die Juden aus Babylon zurückgekehrt waren. Esra 1 und folgende. Schon das war eine ganz wichtige Erneuerung der Juden. Aber es ist so, die Erfahrung hat das gezeigt, in der Kirchengeschichte und der Geschichte der Juden, eine Erweckung hält nicht länger hin als 20 Jahre. So grob gesagt, ja. Also wir rechnen da nicht mit Monaten. Aber das hält nicht 100 Jahre hin. Und wenn man so die Kirchengeschichte anschaut, auch verschiedene evangelikale Gemeinden, oft hat eine Gemeinde begonnen mit einer Erweckung, mit einer Erneuerung, mit einer geistlichen Rückkehr zur Bibel. Und dann ist das so wie die Schweizer Seilbahn. Das geht dann immer wieder ins Tal runter. Und das Buch Nehemia zeigt uns, es braucht immer wieder eine Erneuerung. Und die Erneuerung, die kann man nicht erzwingen, sondern die geschieht, indem wir wieder neu auf Gottes Wort hören. In Nehemia 8 kommt Esra mit der Bibel und er liest einfach aus der Bibel vor, vom Morgen früh bis zum hellen Mittag. Da sind auch Kinder dabei und das hat alles tiefste Auswirkung. Dann kommt das Volk zur Buße. Es kommt zu einer ganz spontanen Erneuerung, einfach durch das Hören auf das geschriebene Wort Gottes. Also auch da, das Buch Nehemia zeigt uns, Reformation und Neuaufbruch braucht es immer wieder. Kapitel 13 braucht es schon wieder eine neue Erneuerung. Aber immer wieder durch Korrektur, Rückkehr zum Wort. Ich möchte als Schlüsselwort einen Vers lesen, Jesaja 8, Vers 20. Zum Gesetz und zum Zeugnis. Wenn sie nicht nach diesem Wort sprechen, so gibt es für sie keine Morgenröte. Also das Motto hier heißt, zurück zur Bibel, zum Gesetz, zur Tora und zu dem Zeugnis Gottes im geschriebenen Wort. Das muss das Motto sein, zurück zur Bibel. Und der Prophet sagt, wenn sie nicht nach diesem Wort sprechen, so gibt es für sie keine Morgenröte. Was ist vor der Morgenröte? Die Dunkelheit der Nacht. Also wer nicht nach dem Motto spricht, zurück zur Bibel, der bleibt in der Nacht. Für den gibt es nicht die Sonnenstrahlen über dem Osthorizont. Es ist so einfach. Aber man sucht immer andere Methoden, als diese. Kommen wir nun zu den 10 Toren nach Jerusalem, die 10 Toren Jerusalems nach Nehemia 3. Zusätzliche Tore, 2 weitere werden übrigens noch erwähnt in Nehemia 12, Vers 39. Das Tor Ephraim und das Gefängnistor. Und so gibt es dann effektiv 12 Tore, die in Nehemia erwähnt werden. Eine Entsprechung zu den 12 Toren beim neuen Jerusalem in Offenbarung 21. Nun machen wir mal den Rundgang. Kapitel 3, Vers 1. Und Eliaschib, der Hohepriester, und seine Brüder, die Priester, machten sich auf und bauten das Schaftor. Sie heiligten es und setzten seine Flügel ein, und sie heiligten es bis an den Turm Mea, bis an den Turm Hananel. Und ihm zur Seite bauten die Männer von Jericho, und ihnen zur Seite Sakur, der Sohn Imris. Nun, wir fragen nach der geistlichen Bedeutung des Schaftors. Das war also das Tor in der Nordmauer des 500 Ellen Quadrates. Das war also die Nordmauer, die zugleich die schützende Nordmauer war des Tempelbezirks, als auch die Nordmauer der Stadt Jerusalem. Die ist ganz besonders wichtig, denn strategisch ist dort der schwächste Punkt Jerusalems. Das hängt damit zusammen, wenn man den Zionsberg, den Berg Moria, im Querschnitt anschaut, da im Norden hat er einen kleinen Anstieg, der Berg, bis zum höchsten Punkt, das ist der Fels, heute im Felsendom, und dann geht es ganz lange runter im Süden über den Ophel bis zum Teich Siloa runter. Nun, von Süden anzugreifen, war schwierig, weil es so eine große Hügelbesteigung erforderte. Es war auch schwierig, von Osten anzugreifen, denn da war das tief eingeschnittene Kidrontal. Im Westen war die Stadtmauer quasi als eine doppelte Mauer zum 500 Ellen Quadrat. Aber im Nordbereich, dort war der schwache Punkt, denn da musste man am wenigsten Höhe überwinden, um die Stadt Jerusalem zu knacken. Und jetzt versteht man, warum die Babylonier unter Nebukadnezar, die sind von Norden hergekommen und haben die Stadt von Norden gestürmt. So sieht man das in Hesekiel 9. Der Angriff kam von Norden und so wurde die Stadt gestürmt. Später, die Römer im Jahr 70, woher haben die Stadt Jerusalem geknackt? Von Norden her. Und da wurde zuerst der Vorort mit Golgatha drin, wurde erobert und dann kamen die weiteren Teile dran. Interessant, der Stadtteil mit Golgatha fiel im Jahr 70 als erster. Aber wieder von Norden. Gehen wir weiter in der Militärgeschichte. 6 Tage Krieg. Am Mittwoch, am dritten Tag, bekommt ein Fallschirmspringer-Trupp den Befehl, die Altstadt von Jerusalem zu erobern. Als Strafe für König Hussein, der Israel von der Ostfront her angegriffen hatte. Er war gewarnt. Und wo sind sie rein? Durch Stephans Tor im Norden. Das ist der Punkt. Also diese Nordmauer war immer ganz wichtig, denn dort war der strategisch heikelste Punkt für Jerusalem. Und darum verstehen wir schon mal, warum hier in Nehemia 3 mit der Nordmauer begonnen wird. Da haben wir das Schaftor drin. Wieso hieß das Schaftor? Hebräisch Sha'ar Zon. Zon bedeutet Schafe oder auch Ziegen. Man könnte auch übersetzen das Kleinviehtor. Ja, durch dieses Tor im Norden wurden die Opfertiere auf den Tempelplatz geführt. Also das war gewissermaßen das Tor, durch das der schuldige Mensch mit seinem unschuldigen Stellvertreter vor Gott kam, um auf der Grundlage des stellvertretenden Opfers und seines Sündenbekenntnisses, seines reuigen Sündenbekenntnisses, Vergebung zu bekommen. Der Herr Jesus erklärt in Johannes 10, Vers 7, Jesus sprach nun wiederum zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ich bin die Tür der Schafe. Und weiter Vers 9, ich bin die Tür, wenn jemand durch mich eingeht, so wird er errettet werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Ich bin die Tür der Schafe. Jesus Christus erklärt, der Weg, um errettet zu werden, geht über ihn. Und das Schaftor, das Tor, wo die Opfertiere eingeführt werden, macht also klar, wie können wir errettet werden? Nur auf der Grundlage des stellvertretenden Opfers. Also das Schaftor macht uns eigentlich klar, wie man sich bekehren muss, wie man mit Gott ins Reine kommt. Und wenn der Herr Jesus sagt, ich bin die Tür der Schafe, dann heißt das, komm nicht mit irgendeinem Opfer. Die Hindus haben auch Opfer. Und auch andere Völker haben auch Opfer. Aber sie kommen nicht mit dem Opfer von Golgatha. Nur mit dem Opfer wird man angenommen. Ich bin die Tür der Schafe. Wer durch mich eingeht, wird errettet werden. Eliaschib, der hohe Priester, also der oberste Beamte des Tempelbezirks, war verantwortlich hier beim Schaftor. Das passt. Was heißt der Name Eliaschib? El heißt Gott und Jaschib heißt ganz wörtlich übersetzt, er bewirkt, dass er sich bekehrt. Also Gott bewirkt, dass er sich bekehrt. Da haben die Eltern diesem Baby da den Namen gegeben, am achten Tag, Eliaschib. Gott bewirkt, dass er sich bekehrt. Wie kommt ein Mensch zur Bekehrung? Ich habe einmal eine Auseinandersetzung gehabt mit einem, in der Schule war das noch, mit dem Pfarrer, der uns Religionsunterricht gegeben hatte. Und er sagte, Gott bekehrt den Menschen, man braucht den Menschen nicht zu sagen, ihr müsst euch bekehren. Und ich habe ihm gesagt, ja, aber in Apostelgeschichte 3 steht, tut Buße und bekehret euch. Also wir müssen diese Botschaft bringen, tut Buße und bekehret euch. Apostelgeschichte 3, Vers 19. Nun, die Sache zwei Seiten. Gott bewirkt, dass er sich bekehrt. Es gibt die göttliche Seite und es gibt die Verantwortung des Menschen. Gott bewirkt, das drückt sich so aus, dass Gott den Menschen zieht. Römer 2, Vers 4. Da sagt der Apostel, oder verachtest du den Reichtum seiner Gütigkeit und Geduld und Langmut, nicht wissend, dass die Güte Gottes dich zur Buße leitet. Nach deiner Störrigkeit und deinem unbußfertigen Herzen aber häufst du dir selbst Zorn auf am Tag des Zornes und der Offenbarung des gerechten Gerichtes Gottes, welcher einem jeden vergelten wird nach seinen Werken. Also, Gott in seiner Güte leitet den Menschen zur Buße, zur Reue, zur Umkehr, das heißt Buße. Aber hier wird gewarnt, mit deiner Störrigkeit und deinem unbußfertigen Herzen kannst du dir noch mehr Zorn von Gott aufhäufen, denn du einmal in der Ewigkeit in alle Ewigkeit erdulden musst, wenn du diesen Zug Gottes zur Buße nicht nachgibst. Das ist die Verantwortung des Menschen. Gott zieht, aber der Mensch muss nachgeben. Er muss nichts leisten. Aber er muss bereit sein zu kapitulieren. In Römer 3 steht ein Kapitel weiter, Vers 11b, da ist keiner, der Gott suche. Der Mensch sucht prinzipiell Gott nicht. Und wenn ein Mensch beginnt, nach Gott zu fragen, dann ist es das Werk Gottes, der ihn zur Buße leitet. Also wie, der Mensch kann sich nicht bekehren, von sich aus. Keiner würde sich bekehren, aber weil Gott zieht, zur Buße leitet, ist es möglich. Aber das ist nicht bedingungslos, sonst gäbe es eine Allversöhnung. Nur der Mensch, der nachgibt, kommt zur Buße. Gott bewirkt, dass er sich bekehrt. Also es sind zwei Seiten. Gott bewirkt die Bekehrung, das ist für alle Menschen. Aber der Mensch muss dann diesem Zug nachgeben und sich bekehren, und das sind nicht alle Menschen. Wir lesen, hier auf dem Blatt habe ich das noch angegeben, in Johannes 6, 44 sagt der Herr Jesus, niemand kann zu mir kommen, nur wenn der Vater ihn zieht. In Lukas 19, 10 steht, der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. In Johannes 16, 8 steht, der Heilige Geist wird die Welt überführen von Sünde. Wir sehen, der dreieine Gott wirkt an jedem Menschen in dieser Welt. Der Vater zieht, der Sohn sucht, der Heilige Geist überführt. Aber es bekehren sich nicht alle, weil manche in ihrer Störrigkeit nicht nachgeben. Und die gehen verloren und werden gerichtet nach ihren Werken. Römer 2, Vers 5. Ein schönes Gebet, Jeremia 31, 18. Ganz am Schluss. Bekehre mich, dass ich mich bekehre. So muss der Mensch beten. Bekehre mich. Nur Gott kann bewirken, dass ich mich bekehre. Und heute hat man das alles etwas vergessen. Man meint einfach, man muss irgendwie die schöne Stimmung bringen, es muss einfach alles so glatt und schön laufen und harmonisch und so weiter. Und dann kommen die Leute massenweise zur Bekehrung. Das stimmt gar nicht. Das meint eigentlich, dass die Bekehrung eine Sache des Menschen schlechthin ist. Gott bewirkt die Bekehrung und er zieht, muss er nachgeben. Und deswegen sagt der Hebräerbrief, also heute, Stimme höre, verherrlichen nicht. Beide, die Seite Gottes und die Verantwortung des Menschen. In der Kirchengeschichte haben wir mal das mal betont. Und das hat gegeben. Aber auch das Nehemia erklärt die Sache. Er sich bekehrt. Sind wir beim Aftor. Schön. Dann gibt es hier dieser Turm Hananel. Und das heißt Gnadetes. Hananel heißt Gnadetes. Und gibt dort A 100. Zahl hoch, ja in Markus 4, die Zahl Fruchtfülle. Eines Gesetz gibt, fältig, hundertfällig. Gnade Gottes. Das ist schön, Türmen in der Nordmalem, die bekehren, so gerade, alle durch Gnade. Sola fide, allein durch Glauben, der Mentor, sonst geht's nicht. Wenn man vor einem Schaf bleibt, so gibt es keine Versöhnung. Durch. Da ausarbeiten Leute von Jericho 2. So 6,6 und dieses Fluches. Unter dem Fluch haben das nicht. Das Schaf, Eltur, Gnade Gottes und Eliashiv. Gott bewirklich bekehrt. Ja, gehen wir zum Fischtor. Vers 3. Wie kommt zum Namen? Da war wohl der Fisch in der Nähe. Also hier haben die Fische in die Stadt gebracht. Nun, wenn jemand kehrt, beginnt ihn ein neuer Auftrag. Der erlöst in Jesus 14 den Auftrag, folgt mir nach, werde euch zu Menschen machen. Fische, indisches Friedens. Das ist ein Schritt, das kommt zur Umkehrung. Dann kommt Vers 6, das Ohr der Alten. Und die Übersetzung hat das alte Ohr. Mauer steht nicht Text. Das Tor der Alten. Eben die Mauer oder einfach das alte Tor. Das erinnert an die frühere Zeit, dieses Tor. Und dazu möchte ich lesen Jeremia 6, 16. So spricht der Herr: Tretet auf die Wege und seht und fragt nach den Pfaden der Vorzeit, welches der Weg des Guten sei, und wandelt darauf, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Das ist nicht ein Vers, der sagt, geht zurück zur alten Tradition und dann werdet ihr Ruhe finden. An Israel gerichtet, die Wege der Vorzeit, das ist die Zeit, wo Gott Israel die Bibel gegeben hat, am Sinai. Geht zurück zur Bibel. Das sind die Pfade der Vorzeit. Neutestamentlich sagt 1. Johannes 1,1, 2,7, 13, 14, 24, 4, zweimal in Vers 24, dann Kapitel 3, Vers 11. Johannes, aus dem ersten Jahrhundert waren die Christen schon so von diesen Anfangen von Christus abgewichen, dass er sie wieder zurückführen musste zu dem, was von Anfang an war. Zurück zur Schrift, zur Lehre der Apostel. Also das Tor der alten Mauer ist eine weitere Etappe. Man ist zur Bekehrung gekommen, man ist ein Menschenfischer geworden. Man soll sich zurückbesinnen auf das, was von Anfang war. Dann kommt das Taltor, Vers 13. Das Tal hat in der Bibel wiederholt so die Bedeutung von dem Gang durch die schwierige Zeit. David sagt in Psalm 23, 4, und wenn ich wanderte im Tal des Todesschattens, so fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Ein Stecken und ein Stab, sie trösten mich. Im Psalm 84, 4 wird von dem Tal Bacha gesprochen, das heißt das Tränental. Nun, das Taltor spricht symbolisch in der Bibel von Not, von Schwierigkeiten im Leben. Das gehört zum normalen Christenleben. Wer solche Dinge ausschalten will, der fördert unsere angeborene Leidensscheu. Das muss uns niemand beibringen, das haben wir schon, oder? Aber wer sagt, den Christen sollte es gut gehen, wenn sie recht im Glauben leben, der verkündigt so etwas Falsches, denn das spricht unsere natürliche Leidensscheu an. Da, wo wir sowieso Probleme haben. Und verhindert, dass wir eben diese Erfahrungen machen, wie im Psalm 84. Psalm 84, Vers 6, beziehungsweise 7, je nach Zählung, und ich beginne im Vers davor. Glückselig der Mensch, dessen Stärke in dir ist, in deren Herzen gebahnte Wege sind. Durch das Tränental gehend, durch das Tal Bacha, hebräisch, gehend, machen sie es zu einem Quellenort. Ja, mit Segnungen bedeckt ist der Frühregen. Sie gehen von Kraft zu Kraft, sie erscheinen vor Gott in Zion. Ja, durch Tränental und dann erscheint man in der Stadt Zion, Jerusalem. Aber durch Tränental hindurch, wenn man auf Gott vertraut, dann kann man erleben, wie das Leiden zur Quelle des Segens wird. Wie Gott das Schwere in unserem Leben braucht, um uns Gutes zu tun. Eine Frau hat mir vor kurzem an einem Vortrag erzählt, sie hat so schrecklich erlebt, Ihr Mann ging einen Fußballmatch in den Tessin, in den Zug, und war eine wunderbare Ehe, gute Beziehung zusammen. Und dann bricht er da zusammen im Zug, Herzinfarkt, dann hatte er Sauerstoffmangel und jetzt sei er in einem Wachkoma. Seit 18 Monaten. Für sie ist die ganze Welt zusammengebrochen. Und schrecklich. Und sie geht täglich zu ihm. Aber durch dieses Erlebnis kam die Frau zum Glauben. Sie ging in eine christliche Buchhandlung in Basel und hat dort Kassetten gekauft und ist so ganz selber zum Glauben gekommen. Wirklich einen Durchbruch erlebt, und jetzt sagt sie, Gott hat es gut mit mir gemeint. Ich habe so Schweres erlebt, aber genau dadurch bin ich überhaupt zum Glauben gekommen. Durch die Not kann Gott eben Segen wirken. Das Tal Bacha wird zu einem Segensort. Und ich möchte schließen mit 2. Chroniker 20, 26. Dort wird auch von einem Tal gesprochen, das man nach Schwierigkeiten genannt hat, das Tal Bracha, das Lobetal. Merkt man das Wortspiel? Das Tal Bacha wird zum Tal Bracha. Das Trennental wird zum Lobetal. So, das passt gut für die Pause.